Herr, wir haben gesungen, dass du uns vorangehst und dass wir dir folgen wollen. Und das wollen wir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir jetzt hier sind, dass du mitten unter uns bist, dass du durch Noah redest, dass du unser Herzen aufschließt und das übersetzt, was wir ganz persönlich brauchen. Herr, wir wollen sehr hörbereit sein, hören, was du uns zu sagen hast. Und so danken wir, dass du Noah segnest, dass du unser Hören segnest und dass wir dich kennen und dich lieb haben dürfen und dir folgen dürfen. Und das wollen wir, auch wenn wir manches nicht verstehen. Amen.
Ich hoffe, dass ihr etwas behalten habt noch von gestern, von den zwei Epochen. Hier ist die Epoche der Richter gewesen. Hier kommt die Epoche der Könige. Hier steht Samuel auf der Brücke. Und natürlich vor der Richterzeit haben wir die Wüstenzeit gehabt, wo Gottes Volk mit Mose unterwegs war, beziehungsweise wo Mose mit Gottes Volk unterwegs war. Der ist kurz vor dem Einzug ins verheißene Land gestorben. Da hat Josua das Ganze übernommen. Da ist es ziemlich gut gelaufen alles, bis Josua starb. Dann war das Volk ohne Leiter, ohne Führung und ging das schon ziemlich bald schief, dass sie sich angepasst haben. Sie lebten ja unter Heiden. Und dann wurden Richter angestellt und jetzt stehen wir auf der Brücke. Wir werden eben auch in dieser Samuelzeit einiges immer wieder hören von Opfern und so weiter. Das hat natürlich in der Wüstenzeit angefangen und darum möchte ich ein kleines und ein etwas größeres Buch mal empfehlen, was sehr hilfreich ist. Mitten unter euch, das Heiligtum Gottes in der Wüste, das liegt hier auf. Das erzählt uns, darin wird uns vieles so klar gemacht, was die heiligen Gegenstände waren, was mit dem Opfern war, wie das Heiligtum entstanden ist. Ist leider nicht so billig, ist 24,90, aber ist ein Buch, was sehr, sehr hilfreich ist. Wenn Sie was Einfacheres möchten, was trotzdem auch sehr viel erklärt, da ist der Weg zu Gott das Geheimnis des israelitischen Heiligtums von Sinai. 1 Euro. Gibt's doch nicht, oder? Liegt da auf und wenn die weg sind, dann kann das sicherlich nachbestellt werden. Ich finde das sehr hilfreich, denn das ist doch für uns ein bisschen eine Fremdsprache mit diesen Opfern und so, oder? Und das kommt eben viel vor in der Samuel-Geschichte. Kauft dieses Büchlein oder schenkt euch was Größeres als ja, sehr hilfreiches Buch. Habe ich noch was, was noch teurer ist? Lexikon zur Bibel, ziemlich neu, 49,95. Wenn Sie jetzt die ganze Woche nicht Kaffee trinken, keinen Wein trinken, keine Kuchen essen, dann haben Sie das vielleicht erspart. Aber wir wollen doch gemeinsam Kaffee trinken, das ist ein Dilemma. Aber dieses Buch, ich habe persönlich noch kein Wort oder keinen Begriff aus der Bibel nicht in diesem Buch zurückfinden können. Stark, oder? Ephod, Priesterschürz, kommt vor. Sucht man auf, bekommt man den Hintergrund, manchmal auch ein Bild dazu. Ich finde dieses Buch fantastisch. Ich habe es sogar mitgeschleppt von zu Hause. Habe es hier in meinem Zimmer liegen, weil das mein Buch ist. Nach der Bibel natürlich, aber sehr, sehr, sehr hilfreich. Ein tolles Studienbuch, das können Sie auch aufschreiben, wenn mal jemand sagt, was können wir dir jetzt Gutes schenken? Da sagst du, ich weiß schon was. Ist zwar teuer, aber vielleicht gibt ihr mir schon einen Beitrag, dass ich das später mir erlauben kann. Schaut euch das bitte an. So, und dann noch etwas. Also Andreas sagte mir gestern, ein Bibelvers fand ich so toll. Da lernen wir Elkanah auf einmal ein bisschen besser kennen. Und zwar steht der Vers in 4. Mose 30. Da steht in Vers 7, über eine verheiratete Frau, wenn sie ein Gelübde abgelegt hat, das hatte Hannah, gell? Wir sind in 4. Mose 30, Vers 7. Wenn sie ein Gelübde abgelegt hat oder ein unbedachtes Versprechen, kommt auch mal vor, dass wir Gott sagen, ich verspreche dir das und jenes, wenn du das machst, dass sie auf ihre Seele gebunden hat und ihr Mann hört es und schweigt still an dem Tag, da er davon hört, so gelten ihre Gelübde. Und ihre Verpflichtungen, die sie auf ihre Seele gebunden hat, sollen bestehen. Wenn aber ihr Mann es ihr verwehrt, An dem Tag, da er es hört, so macht er damit ihr Gelübde ungültig, das sie auf sich hat. Elkanah hätte also vorbeugen können, dass Hannah ihr Gelübde gegenüber Gott ausgeführt hat. Er hätte ihr sagen können, du, jetzt hast du so lange auf ein Kind gewartet. Und jetzt hast du Gott versprochen, dass du dieses Kind ihm abgibst. Das machen wir nicht, da bin ich nicht einverstanden. Das hätte er ihr zuliebe sagen können. Aber er hatte sie so lieb, dass er das Gelübde angenommen hat und ihr dabei unterstützt hat. Toll, oder? Eine Frau konnte also in der Zeit ein Gelübde ablegen, aber ihr Mann konnte das verhindern. Ein Wort von ihrem Mann und es wäre aus gewesen. Und das hat er nicht gemacht. Wir haben das gestern buchstäblich so gelesen, dass sie ihm das gesagt hat und dass er das so angenommen hat. Er hat gesagt, wenn du das meinst, dann. Finde ich stark. 1. Samuel 2. Die Eltern von Samuel sind unterwegs. Die sind auf der Rückreise nach Hause. Das Kind ist zurückgeblieben im Tempel. Und das Auffallende dabei ist, dass Hannah ein Lobgesang gebetet hat. Wir haben das nicht gelesen. 1. Samuel 2, da fängt sie an, mein Herz freut sich in dem Herrn. Und mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, das könnte Penina sein. Ich freue mich in deinem Heil, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Das Gebet einer Mutter, die ihr Sohn gerade zurückgelassen hat, die ihren Sohn gerade zurückgelassen hat. Das Gebet, das Danklied einer Frau, die treu gewesen ist an ihrem Versprechen Gott gegenüber. Von daher ihre Freude. Denn ihr Herz wird doch, in ihrem Herz wird auch Schmerz gewesen sein. Aber Gott kam für sie an erster Stelle und das sieht man hier ganz, ganz deutlich. Wir lesen jetzt ab Vers 12. Vers 11, Elkanah ging nach Rama zu seinem Haus, der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Der ist der Assistent geworden von dem Priester in Silo. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials, sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel, und alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte, gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte, man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. Und so war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergaben des Herrn. Samuel ist abgegeben worden. Sehr jung, ein Knabe, vielleicht 3, 4 Jahre alt. Dennoch haben seine Eltern die Gelegenheit gehabt, ihn in seinen ersten Lebensjahren vieles über Gott zu sagen, vieles von Gott zu erzählen. Sie werden aus Gottes Wort vorgelesen haben, das, was sie hatten. Sie hatten den Tenach, das Buch der Juden, die Bibel der Juden, darin die 5 Mosebücher, darin die Propheten, darin noch welche Geschriften. Und es ist eigentlich so gewesen wie damals bei Mose. Der war ja auch 3, 4 Jahre alt, als er abgegeben werden musste und dann an ein heidnisches Hof aufgewachsen ist. Und das Tolle ist, dass wir bei Mose sehen, dass die ersten Lebensjahre zu Hause diesen Jungen total geprägt hatten. Dass er sich wie ein Hebräer empfand, so steht es auch in der Bibel, er sollte ein Ägypter werden. Es sollte aus ihm ein Ägypter werden. Aber er hat sich immer identifiziert mit den Sklaven. Das waren Menschen seines Volkes. Und ich denke, das ist bei dem jungen Samuel auch gewesen. Der wurde von seinen Eltern sehr stark geprägt. Die ersten 4 Lebensjahre, für die, die noch ganz junge Kinder haben, die sind für ein Kind sehr entscheidend. Das, was wir einem Kind in diesem Alter mitgeben, ist sehr, sehr entscheidend. Und ich denke, er hat das erlebt, Samuel, dass seine Eltern mit ihm gebetet haben. Und er hat es vielleicht auch gesehen, dass seine Mutter gebetet hat. Und er hat gesehen, wie sie mit dem Wort Gottes umgingen und mit Gott umgingen. Und jetzt befinden wir uns in einer heiligen Stätte, denn in Silo wurde Gott angebetet, 15 Kilometer nördlich von Bethel, 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Es ist eine der ersten heiligen Stätten in Kanaan gewesen. Sie haben ja immer die Stiftshütte mitgehabt auf der Wüstenwanderung. Jetzt ist hier die heilige Stätte. Ich habe gestern gesagt, da sind die Leute 3-mal im Jahr zusammengekommen, um die heiligen Feste Israels zu feiern und Gott Opfer zu bringen. Und jetzt sehen wir, dass es in Silo eigentlich sehr wild zugegangen ist. Gottlos. Der hohe Priester Eli hat 2 Söhne, die anscheinend das Sagen haben, und sie werden hier auch als Erste erwähnt in Vers 12. Und das fängt an mit einem Aber. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials, sie kannten den Herrn nicht. Söhne Belials, ich sagte das gestern schon, das bedeutet eigentlich, dass sie gemeine, dass sie böse Menschen waren. Im Neuen Testament wird Belial als Bezeichnung für Satan gebraucht in 2. Korinther 6, Vers 15. Und diese Männer haben eigentlich durch ihr Ungehorsam Gott gegenüber ihre geistliche Vollmacht verspielt. Stellt nichts vor, was die da machen. Stellt nichts mehr vor. Bedeutet auch nichts. Sie waren Leviten und über Leviten wird in 5. Mose 18, Vers 3 Folgendes gesagt. Ein Levit ist von Gott aus allen Stämmen erwählt, damit er stehe und im Namen des Herrn diene, er und seine Söhne alle Zeit. Ein Levit ist von Gott aus allen Stämmen erwählt, damit er stehe und im Namen des Herrn diene, er und seine Söhne alle Zeit. Nun, Elis Söhne halten nicht viel von Gott. Sie dienen im Tempel, aber sie halten nicht viel von Gott. Es steht in Vers 12, sie kannten den Herrn nicht. Sie stehen im Dienst Gottes, aber sie pfeifen auf Gottes Gebote. Und wie sie jetzt bei den Opfern handeln, ist skandalös, es ist schockierend. Und man versteht das erst richtig, wenn man die Opfer kennenlernt, wenn man ein bisschen versteht, was da vor sich geht. Nochmals, wir erinnern uns, dass die Leviten abgesondert waren von dem Volk, dass sie keine eigenen Grundstücke hatten. Das war ein besonderer Stamm mit einem besonderen Dienst, mit einer besonderen Aufgabe. Sie wurden unterhalten von dem Volk. Das Volk musste ihnen den Zehnten geben, auch ein Grundstück, auch Städte. Die Zehnten, davon wird geredet in 4. Mose 18 zum Beispiel. Und im Tempel bekamen die Priester bestimmte Teile von den Opfertieren zum Essen, Nahrung. Und wir finden die diesbezüglichen Vorschriften über das, was den Priestern zukam, in 3. Mose 7, 30 bis 36. Und da steht zum Beispiel in 3. Mose 7, 30 bis 36, dass die Priester die Brust und die Keule, also die Schulter der Opfertiere, bekommen sollten. Das war ihr Anteil. Das durften sie essen. Das Fett, das man als edelsten Teil des Opfers betrachtete, das war Gottes Teil. Es sollte auf dem Altar in Rauch aufgehen und so als Wohlgeruch zum Himmel aufsteigen. Das Fett war für den Herrn. Und jetzt verstehen wir die Verse, die wir gelesen haben, etwas besser und sehen wir, dass hier überhaupt nicht nach Gottes Vorschriften gehandelt wird. Die Knechte der Priester nehmen ein Gabel mit 3 Zinken und stießen aufs Geradewohl in die Pfanne, stoßen in die Pfanne und holen da irgendwas raus, irgendein Fleischstück und geben es dem Priester. Und das Fett geht auch nicht im Rauch auf, steigt nicht aus Wohlgeruch zum Himmel auf. Es wird ebenfalls verspeist. Und wenn jemand protestiert, wird er bedroht, Vers 16. Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. Die Priester, die ein Beispiel sein sollen für das Volk, die im Heiligtum dienen, pfeifen auf Gottes Gebote. Und dann lesen wir auch in Vers 17, so war die Sünde der jungen Männer, es geht hier um die Söhne von Eli, sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Es hatte natürlich auch seinen Einfluss auf die Menschen, wenn man sieht, ach so geht das auch. Warum sollen wir denn die Gebote Gottes ernst nehmen, wenn die Priester das nicht einmal machen? Es ist so wichtig, dass wir ein gutes Beispiel für andere sind, in unsere Treue, in unser Gehorsam an Gott. Und es kommt anscheinend vor, dass wir Gott dienen, ohne ihn zu ehren. Denn die Priestersöhne haben vielleicht bei sich gedacht, wir ehren Gott doch. Unsere Aufgabe, unser Job, wir machen das. Dass wir es ein bisschen anders machen, ja, aber wir machen es trotzdem. Man kann Gott dienen, ohne ihn zu ehren. Schlimmer noch, man kann Gott damit kränken oder entehren. Ich denke an David, König David, der die Stiftshütte nach Jerusalem bringen wollte. Wir kennen die Geschichte, oder? In 2. Samuel 6. Und er hat ein riesiges Fest organisiert für Gott. Die Stiftshütte soll mit viel Tamtam und Ehre nach Jerusalem gebracht werden. Hat einen Wagen hat er bauen lassen. Hat sich Ochsen gekauft oder bestellt, die noch jung waren und frisch waren, die noch nicht gearbeitet hatten. Das war alles sehr ehrenvoll. Hat tausende Menschen auf die Beine gebracht. Musiker und alles. Sollte ein riesiges Fest werden. Aber es war eigentlich Davids Fest. Es war eigentlich Davids Fest. Und er hat bei dem Ganzen übersehen, dass es bestimmte Vorschriften gab in Bezug auf den Transport der Stiftshütte, der Bundeslade. Die sollte nämlich auf Stangen auf die Schultern von geweihten Priestern getragen werden. Und er hat einen Ochsenwagen, hat einen Wagen bauen lassen. Und er meinte, dass er Gott damit diente, aber hatte sich überhaupt nicht an die Vorschriften gehalten, hat er vergessen. Wir meinen oft, dass wir Gott dienen und denken dabei überhaupt nicht an seine Heiligkeit. Ich denke an einen Vorfall, da war ich noch ganz jung Christ und ich war in einer Bibelschule in England und machte mein Praktikum in einer anglikanischen Kirche, war sehr jung, 23, und eines Tages wurde die Mahlfeier dort gehalten. Wir feierten Gottes Mahl und das ist ein heiliger Moment. Und der anglikanische Priester hatte also alle Leute, die dort saßen, allen Leuten gesagt, das ist, was wir hier machen, ist kein Spiel. Man kann nicht einfach denken, ich mache da mit, das ist was sehr Ernsthaftes. Und man kann bei der Mahlfeier mitmachen, wenn man Jesus lieb hat und ihn kennt und auch seine Heiligkeit erkennt. Und wenn Sie sich da nicht sicher sind, dann nehmen Sie besser nicht teil. Dann lassen Sie das einfach vorbeigehen, das kennen wir, oder? Und neben mir saß ein Mann, der war Gast in der Gemeinde. Und rechts von mir saß einer der Ältesten, wir das nie vergessen. Und der Älteste nimmt das Brot und gibt mir das weiter und ich nehme Brot und der Gast neben mir nimmt das nicht. Hat seine Gründe dafür, hat das verstanden. Und der Älteste neben mir beugt sich über mir und sagt, ach nimm doch, ist doch gemütlich. Mach doch mit, auch wenn du Gast bist. Und ich weiß noch, dass ich so schockiert war. Ich war junggläubig, ich nahm das alles sehr ernst, übrigens noch immer. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich mal mutig gewesen, habe nach dem Gottesdienst mit diesem Ältesten geredet, ich mit 23 Jahren und ganz jung Christ, und sagte, es geht doch nicht. Er sagt, ach komm, das ist ein Blödsinn, du übertreibst, soll man nicht so ernst nehmen. Habe ich nie vergessen. Wir nehmen manchmal Gott in ganz anderen Sachen auch nicht ernst. Ich war mal bei einem Frauenfrühstückstreffen in Deutschland. Und da war vor dem Frauenfrühstückstreffen war eine Gebetsstunde, eine Gebetsviertelstunde. Und ich kam aus Holland angereist. Ich war gerade noch rechtzeitig da. Es waren alle schon da, nur noch zwei Stühle nicht besetzt in dem Kreis der Betenden. Und ich renne zu dem ersten Stuhl, will mich hinsetzen. Da sagt der Vorsitzende, nicht da, sondern da. Ich denke, okay. Ich darf hier nicht sitzen, ich setze mich dann halt dorthin. Habe ich gemacht. Und dann kommt eine halbe Minute nach mir noch eine angesaust und setzt sich eben auf den Stuhl, wo ich eigentlich hätte sitzen wollen. Und wir beten. Und ich bin ein bisschen neugierig, also nach dieser Viertelstunde und nach meinem Vortrag sage ich dieser Vorsitzende, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie war das eigentlich heute Morgen, als ich dort ankam und dort sitzen wollte und ich musste dort? Dann sagt sie, weißt du, da saß eine Frau, die mit der Frau, die noch kommen sollte, einen Konflikt hat. Die beide reden seit einem Jahr nicht mehr miteinander. Die können also beim Beten nicht nebeneinander sitzen. Dann sagte ich, und ihr meint, dass Gott uns so segnen kann? Wenn keine Einmütigkeit ist, da haben wir Gottes Heiligkeit nicht ernst genommen, oder? Aber diese Dinge geschehen. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wir Konflikte haben mit Christen und das bestehen lassen. Und dass es dann für uns nicht direkt ein Problem ist, zum Beispiel bei der Mahlfeier mitzumachen, während doch alles in Ordnung sein soll. Gottes Heiligkeit kann man irgendwie vertreten. Sagt man das? Angreifen. Man kann Gott entehren. Und in Silo geschieht das sehr groß. Nochmal Vers 17, die Sünde der jungen Männer, die Söhne Elis, die also als Priester im Heiligtum dienten, war sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Und in dieser Umgebung, wo so gottlos gehandelt wird, soll der kleine Samuel aufwachsen. Hier soll der kleine Samuel aufwachsen. Und jetzt lesen wir die nächsten Verse, ab Vers 18. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Und dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln, nicht doch meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Bei mir hat diesen Text den Überschrift, also in meiner Bibel, Samuel wächst bei dem Herrn heran. Toll, oder? Er lebt in einer total gottlosen Umgebung und hier steht, Samuel wächst bei dem Herrn heran. Und das wird auch bestätigt in unserem Text. In allem, was in Silo los war, in allem, was in Silo lief, was nicht lief, hat Gott dieses Kind gesehen und bewahrt und beschützt. Das darf uns Mut machen. Wo unsere Arme zu kurz sind, ist Gottes Arm nicht zu kurz. Und ich bin davon überzeugt, dass die Eltern sehr treu für Samuel gebetet haben. Und sie haben Samuel, erfahren wir hier, jährlich besucht, als sie nach Silo zogen und immer brachte Hannah ein kleines Obergewand für ihren Sohn mit. Der Junge trug ein Ephod. Wenn man das hier in diesem Lexikon aufsuchen würde, dann verstehen wir, dann entdecken wir, dass das ein Priesterkleidchen war, aus Leinen, und dass es eigentlich ein einfacher, ärmelloser Schurz war, der bis zu den Hüften reichte. Ein ärmelloser Schurz bis zu den Hüften. Finden wir zum Beispiel in 1. Samuel 22, 18 zurück. Und wenn wir das verstehen, dann denken wir auf einmal, als David zum zweiten Mal die Bundeslade nach Jerusalem brachte, sah das ganz anders aus. Das erste Mal ist total schief gegangen mit dem riesigen Fest. Da hat er auch ein Ephod getragen. Da hat er sich als Diener des Herrn, da hat der König Israels sich als Diener des Herrn dargestellt. Also der kleine Samuel, der Assistent des Priesters ist oder der Priestersöhne, ich denke des Priesters, er war ja im Dienst von Eli, da hat ein leinenes Ephod getragen. Und seine Mutter muss besorgt gewesen sein, dass ihr kleiner Sohn vielleicht frieren würde. Sie hat ihn ein Obergewand genäht. Das war das Einzige, was sie noch für ihren Sohn tun konnte, jedes Jahr. Und jedes Jahr hat sie gesehen, dass er noch wieder gewachsen war, noch etwas größer war. Da hat sie ein neues Gewand genäht. Und ich denke, dass sie während des Nähes für ihn in Gedanken, dass sie für ihn gebetet hat und dass sie in Gedanken bei ihm war. Das war das für sie, was sie tun konnte. Das muss trostreich gewesen sein. Das war ein Werk der Liebe für den Sohn, den sie Gott geweiht hatte. Eigentlich auch tragisch, oder? Sie näht und sie sehnt sich nach ihrem Sohn und näht ein Kleidchen für ihn. Und in Vers 20 lesen wir, dass Eli dann Elkana und Hannah segnet, wenn sie im Tempel sind, und dass Eli betet, dass der Herr diesem Paar weitere Kinder schenken will, anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben haben. Gott sei Dank, diesmal hat er das ernst genommen. Das erste Mal, als er Hannah beten gesehen hat, hatte das total falsch interpretiert. Da hat man auch gesehen, wie weit dieser Priester weg von Gott war. Dass wenn eine Frau lange betet und ihr Herz vor Gott ausschüttet, dass er bei sich sagt, die ist betrunken. Aber jetzt nimmt er das ernst und sein Gebet wird beantwortet, denn Hannah bekommt noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ein Geschenk des Herrn. Vers 20b, der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Das ist ein starkes Wort, das Mütter und Väter Mut machen darf. Denn er wächst auf in einer gottlosen Umgebung. Und ich denke auch, dass es für Hannah und für Elkana jedes Mal, als sie in Silo waren, ein harter Kampf, ein Ringen gewesen ist, als sie weggingen und ihm zurücklassen mussten. Denn sie hatten dann wieder mit eigenen Augen gesehen, wie es da lief und was da lief. Aber Hannah hatte Gott etwas versprochen. Samuel gehörte ihnen. Und während sie sicherlich eben Zeiten gekannt hat, zu Hause wie bei den Besuchen am Tempel und gerungen hat und gedacht hat, ich nehme das Kind doch wieder mit, hat sie es geschafft, Samuel loszulassen, beziehungsweise in Gottes Hand zu lassen. Sie hat Samuel nicht wild losgelassen, sie hat ihn Gott überlassen. Und sie hat gewusst, und das dürfen wir auch wissen, dass Gott nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat. Dass er ein treuer Gott ist und dass er unsere Gebete hört. Er hat Samuel gesehen, er hat die verheerenden Umstände gesehen, wohin Samuel aufwachsen musste. Und er hat Samuel nicht aus den Augen verloren. Er hat gesehen, er hat beschützt, er hat getragen. Vers 21, der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Ich sagte gestern, wenn wir die Bibel lesen, dann sollen wir auf Worte achten. Und hier ist wieder dieses Aber. Das ist ein göttliches Aber. Es gibt 2 Sorten von Abers. Es gibt ein menschliches Aber. Das ist das Aber, wo ich sage, aber das geht nicht. Oder aber hier geht nichts mehr. Oder aber das wird eh nichts. Oder aber wir haben doch alles probiert. Das ist das menschliche Aber. Das ist das Aber meiner Machtlosigkeit. Das ist das Aber meiner Hilflosigkeit, das ist das Aber, das dort entsteht, wenn ich die sichtbare Realität wahrnehme und nichts anderes. Wenn ich auf die Umstände achte, dann kommt das menschliche aber das wird nichts. Aber ich habe schon alles probiert. Aber. Das haben wir erfahren, das steht auch ganz stark in der Bibel, als das Volk vor der Grenze des verheißenen Landes steht und sie schicken Kundschafter aus. Die sollen das Land erkunden 40 Tage lang und die kommen begeistert zurück und bringen Früchte mit, eine Traube, Granatäpfel. Und die sagen, es ist wirklich so, wie es der Herr gesagt hat. Es ist ein Land der Fülle, grün, fruchtbar. Schaut euch die Früchte an, sowas haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das hört sich gut an, aber dann kommt ihr Aber. Aber wir haben dort ein Volk gesehen, das unheimlich stark ist. Aber wir haben dort Städte gesehen, die verstärkt sind. Und was kann man daraus schließen? Das schaffen wir nicht. Dann ist die erste Botschaft schon vergessen. dann ist das menschliche Aber stärker als Gottes Aber. Aber rechne mit mir. Aber ihr habt doch gesehen, was ich für euch vorbereite. Das haben sie verloren. Und dann heißt es in dieser Geschichte, dass das Volk die ganze Nacht geweint hat. Vor lauter Entsetzen, vor lauter Schrecken und dass sie nicht mehr weiter wollten. Und dann konnte Gott nichts mit ihnen anfangen. Und dann haben sie extra 40 Jahre in der Wüste bekommen, weil ihr menschliches Aber das Sagen hatte, weil sie nicht mit Gott gerechnet haben. Und dieses Aber sehen wir oft auch in der Bibel. Hier in Vers 21, der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Nach menschlichem Ermessen würden wir sagen, es wird nichts in Silo. Wie hat Hannah das nur tun können, ihr Kind da zurücklassen? Das hätte Gott doch auch hundertprozentig verstanden, wenn sie gesagt hätte, also so nicht. Aber Hannah hat mit der unsichtbaren Realität gerechnet. Mit einem Gott, der treu ist. Mit einem Gott, der bei dem Jungen sein würde. Die große Frage unter anderem heute ist, wie das mit unserem Aber aussieht. Kennt ihr diese menschlichen Abers? Vielleicht in der Ehe, aber es wird eh nichts mehr. Wir haben uns irgendwann geliebt, aber jetzt ist nichts mehr. Und ich glaube auch nicht mehr, dass das noch was werden kann. Oder mit einem Kind. Aber da haben wir keine Hoffnung mehr. Wir können euch erzählen, was wir alle schon probiert haben, aber wir sind schon so lange auf der Suche nach einer Arbeit, aber es wird nichts. Wenn man jung ist, findet man vielleicht noch eine Arbeit, aber nach der Entlassung, jetzt mit über 50, aber. Und was wäre, wenn wir es lernen und wenn wir es üben würden, gegenüber diesem menschlichen Aber, das göttliche Aber, großgeschrieben, zu glauben, anzunehmen, aber mit Gott. Aber mit Gott, sagt David, kann ich über Mauer springen, aber mit meinem Gott. Wir glauben an einen lebendigen Gott, oder? Einen ewigen Gott, der allmächtig ist, der alles kann und alles vermag. Und wenn ich bei ihm anknüpfe, weil er sich mit mir verbinden will, dann dürfen meine menschlichen Abers immer schwächer werden. Und das göttliche Aber darf immer stärker werden in meinem Leben. Und so kann dann auch Gott wirken. Nicht, wenn ich ihm sage, aber Gott, das geht nicht. Ich habe zwar gerade um etwas gefragt bei dir, ich habe mit dir geredet, aber nach meinem Abend kommt der Alltag und ich weiß, wirst du auch nicht schaffen. Nee, nach menschlichem Ermessen nicht. Die große Herausforderung hier ist, ein Beispiel an der Hanna zu nehmen und zu sagen, aber Gott, kann das, was Mensch unmöglich ist, verändern? Lässt sich nicht aufhalten. Von Dingen, die bei uns also eine Grenze sind, wo wir nicht weiterkommen. Er kommt immer weiter. Kein Aber. Das ist eine Lektion in Vertrauen. Vertrauen nicht auf unsere Kraft, sondern auf Gott. Wir erfahren immer wieder, dass wir hilflos sind, aber Gott ist der Allmächtige. Vers 22, Eli aber war sehr alt. Der Mann ist alt geworden, er weiß, was seine Söhne anstellen, er weiß, dass sie mit den Frauen schlafen, die vor dem Eingang der Stiftshütte dienen, Vers 22. Diese Frauen haben vielleicht assistiert beim Waschbecken, draußen, wo man sich vor dem Opfern reinigte, wird unter anderem erwähnt in 2. Mose 38. Hier werden sie als Prostituierte gebraucht. Und man sieht hier, wie sich Gottes Volk anpasst an seine heidnische Umgebung, denn in Kanaan war das normal. Tempelprostitution war normal, war üblich, war akzeptiert. Und nun wird das auch unter Elis Söhne in Silo praktiziert. Das ist doch unglaublich. Und dass Eli das weiß, er zeigt sich hier ein sehr schwacher Vater, oder? Die Weise, worauf er mit seinen Söhnen redet, hat nichts von Autorität oder Vollmacht in sich. Warum tut ihr dies? Was ich höre, ist kein gutes Gerücht. So, ihr klingt ziemlich schwach, oder? Ist eher lächerlich. Man bekommt den Eindruck, dass Eli alles zwar bedauert hat, er hat es aber nachgelassen, einzugreifen. Warum hat er als Priester nicht den Mut gehabt, seine Söhne zu tadeln? Warum hat er nicht gesagt, das, was ihr hier anstellt, das entheiligt alles, was hier vor sich geht? Das bringt auch das Volk zur Sünde. In Vers 29 sagt Gott Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Darüber will ich später noch etwas sagen. Es ist auf jeden Fall klar, dass Hophni und Phinehas nichts von ihrem Vater halten, dass sie nicht das kleinste bisschen Respekt für ihn haben und Gottes Gebote, nun darauf pfeifen sie auch. Im Heiligtum, wo Gott wohnt, so hat Gott das ja gesagt, dort will ich wohnen. Ich will im Heiligtum gegenwärtig sein, dort soll man mir begegnen. Da wird nicht Gott gedient im Heiligtum, da dienen die Priester sich selbst. Und das bleibt nicht ungesehen. In Israel nicht und bei Gott nicht. Und dann kommt dieser Vers 25, der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Das steht schon fest bei Gott. Mit diesen Jungens ist es aus. Das kann ich nicht bestehen lassen. Sie haben über die Jahre keine Buße getan. Gott bietet uns immer die Möglichkeit zur Buße an. Das ist anscheinend jahrelang so gelaufen. Der Vater hat auch nicht eingegriffen. Sie haben nicht Buße getan. Es ist nur schlimmer geworden. Und es macht jetzt den Eindruck, als hat Gott ihre Herzen nun so verhärtet, dass sie auch nicht mehr auf ihren Vater hören und auch nicht mehr auf Gott hören. Etwa so wie bei Pharao, die doch damals alle Warnungen von Mose in den Wind schlug. Auch sein Herz war verhärtet. Und das hört sich jetzt sehr hart an in Vers 25. Der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber wir dürfen annehmen, dass daran eine Zeit vorangegangen ist, wo Gott ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Buße zu tun. Denn auch im Alten Testament, wo vieles geschieht, dass das uns grausam vorkommt, ist immer die Möglichkeit da, Buße zu tun. Und sehen wir auch, dass Gott einzelne Menschen, die Buße tun, vergibt und annimmt, voll annimmt. Und dass auch Heiden angenommen werden, die Buße tun. Rahab zum Beispiel. Gott ist immer offen gewesen und ist bis heute offen für Menschen, die Buße tun, die umkehren wollen. Aber das wollen diese Jungens nicht. Und so sind die Verse 18 bis 25 voller Bosheit. Aber es endet wieder mit einem göttlichen Aber. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu, an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. In einer gottlosen Umgebung reift ein Kind Gottes in geistlicher Sicht, Gunst bei dem Herrn, und in sozialer Sicht, Gunst bei den Menschen. Es ist, als geht inmitten eines Feldes voller Dornen eine zarte Blume auf. Es ist, als geht eine zarte Blume auf in einem Dornenfeld. So kann das sein, dass wir in schweren, negativen Umständen in geistlicher Sicht reifen. Dass wir nicht untergehen, sondern eher aufgehen. Vielleicht, weil uns nichts anderes bleibt, als uns an Gott zu klammern. Vielleicht, weil wir eben in solchen Umständen Gott mehr dringend suchen als vorher, wenn es alles gut geht. Und wenn wir uns in aller Dunkelheit oder in der Dunkelheit zum Licht wenden, dann geschieht etwas, oder? So bei den Zwiebeln, die bei mir zu Hause auf dem Küchentisch stehen, unter der Lampe. Die sind so schnell aufgegangen, als ich von zu Hause weggegangen bin vorgestern, dann waren schon die Narzissen in voller Blüte da, ein helles Gelb. Vorher war nur Erde und ein bisschen Grün. Aber sie standen unter der Lampe. Wenn wir das Licht suchen, auch in unseren dunklen Umständen, dann werden wir aufgehen. Und in Shiloh ist Gott dabei, sein Werk in einer Zeit von Verfall und Niedergang zu erhalten. Er lässt nicht alles verloren gehen. Es wird sogar eine Reformation vorbereitet. Denn im Dunkeln wächst ein Kind auf, durch das Gott Neues wirken will. Im Dunkeln wächst ein Kind auf der Brücke zwischen der Richterzeit und der Königszeit. Es wächst ein Kind auf, das Gott verwenden will. Vers 26, er nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Das erinnert an Lukas 2, Vers 52. wovon Jesus gesagt wird, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Interessant, hä? Vers 26, Lukas 2, Vers 52. Wir lesen den letzten Abschnitt ab Vers 27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod, Priesterschürz, vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir aus- und eingehen. Aber nun spricht der Herr: Das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen werde, sodass in deinem Haus niemand alt werden soll. Und du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen, bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der Mann aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, wird dazu beitragen, dass deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet, und der ganze Nachwuchs deines Hauses soll im Mannesalter sterben. Und das soll dir ein Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten, und sagen wird: Lass mich doch an einem Priesterdienst teilhaben, damit ich einen Bissen Brot zu essen habe. Hier spricht der Heilige. Hier werden Grenzen gesetzt. Hier ist es aus. Zwar hat Gott Aaron versprochen, dass seine Nachkommen für immer Priester sein sollen, in 2. Mose 29, 9. Nun aber macht Gott klar, dass man das Priesteramt durch seine Sünde verlieren kann. Eli und seine Söhne sind eigentlich den Segen des Herrn unwürdig. Vers 31 spricht Gott sein Urteil über Elis Haus aus: Niemand in deinem Haus wird alt werden. Oder Vers 32, es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Vers 32, du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen, bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Ein Schimmer von Hoffnung bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Gott wird seinem Volk weiterhin Gutes erweisen. Er zieht sich nicht zurück. Er spricht ein Urteil aus, aber es ist nicht aus für Israel. Er wird sein Volk treu bleiben, aber Silo wird dahin schwinden. Es wird aus sein in Silo, an dieser Stätte. Opfergaben werden ausbleiben. Das Heiligtum wird verkümmern. Und die Nachkommen Elis werden, so verstehen wir das, in Armut leben, Vers 36, und um Geld und Brot betteln müssen. Der Klimax der bösen Dinge ist natürlich der Angriff der Philister gewesen in späteren Jahren, wobei die Stiftshütte in Silo entweiht wurde, und sie haben dann die Bundeslade mitgenommen. Die ist also Israel abhanden geworden. Und bei diesem Angriff sind auch Elis beide Söhne umgekommen, und zwar am selben Tag, wie es hier gesagt wird. In späteren Jahren ist das Heiligtum nach Nob gekommen. N-O-B, Nob. Wir kennen Nob vielleicht als Ort, wo David hingeflüchtet ist, eine Priesterstadt. Da war er auf der Flucht vor König Saul, da ist er kurz da geblieben und dann weiter geflüchtet. Und nach diesem Ereignis hat König Saul alle Priester in Nob umbringen lassen. Es ist nur Abiatar entkommen, ein Priester aus der Nachkommenschaft Elis. Wer das nachlesen will, 1. Samuel 22, Vers 20, 23, Vers 6. Bleibt die Frage, wer der eine treue Priester aus Vers 35 ist. Ich will mir aber einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist, und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Manche sehen Samuel darin, andere David, war aber ein König. Man kann an Samuel denken, denn er hat die Stelle Elis übernommen als Priester und als Richter, und er ist auch noch unter König Saul Priester geblieben. Es können auch der hohe Priester Zadok und seine Familie gemeint sein, die zu Salomos Zeit, also das Amt des Priesters, angetreten sind, 1. Könige 2, 35. Und Zadok ist derjenige gewesen, der König Davids Sohn Salomo zum König gesalbt hat. Die Prophezeiung ist natürlich eigentlich in Vollkommenheit erfüllt durch Jesus, der Gesalbte, der ewige Priester, und zwar in seiner Person und in seinem Reich. In ihm sind die wahrhafte Priesterschaft und das ewige Reich auch vereinigt. Er ist der letzte und der höchste hohe Priester aller Zeiten, Jesus. Somit hat Vers 35 auch etwas Messianisches in sich. Es kann also verschiedene Weisen gedeutet werden, aber wir wissen, dass Jesus letztendlich der ewige und der höchste Hohepriester aller Zeiten ist. Es wird in Vers 25 von Gottes Urteil gesprochen. Eli und sein Haus werden die Folgen ihrer Untreue Gott gegenüber spüren. Gott wird Schiedsrichter sein, wenn Menschen gegen Menschen sündigen. Und dann wird die Frage gestellt, wie wird das sein, wenn ein Mensch gegen den Herrn sündigt? Wer wird dann ihr Fürsprecher sein? Steht als Frage da. Und wir haben die Antwort, oder? Gott sei Dank. Denn wir haben einen Fürsprecher. Und zwar einen Hohepriester, der kein Opfer für uns gebracht hat, sondern selbst das Opfer geworden ist. Jesus. Er wird das Lamm Gottes genannt. Er wurde für uns geschlachtet, getötet. Er war ein vollkommenes Opfer. Ein sündloses Opfer, denn er hat in allen Dingen Gottes Willen gesucht. Im Hebräerbrief wird von ihm gesprochen. Und jene, heißt es dort, damit sind die Leviten gemeint, jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Es wurden immer Nachfolger gesucht, weil Priester ja gestorben sind, dann wurden neue gebraucht. Er aber, hier ist Jesus gemeint, hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hebräer 7, die Verse 23 bis 25. Es ist gut, Hebräer 7 bis 10, 7, 8, 9, 10, vier Kapitel mal durchzulesen, um das so richtig zu verstehen, denn darin geht es um das levitische Priestertum und um das Priestertum Jesu. Ich lese noch einmal vor, ich finde das so toll. Und jene, die Leviten, sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er, Jesus, aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Und daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Wir haben einen hohen Priester, der zur rechten Hand Gottes sitzt und der für uns betet, andauernd, der unseren Namen, der uns als Personen vor Gott bringt. Und wir dürfen, das steht auch im Hebräerbrief, freimütig zum Thron der Gnade kommen, durchmarschieren, sagt Andreas immer. Wir dürfen durchmarschieren. Wir müssen nicht warten, bis wir eventuell gerufen werden oder nicht, wie es bei Esther der Fall war, oder? Königin Esther wollte mit ihrem Mann sprechen, mit dem König, hat sich verneigt und dann gewartet, ob er sie vielleicht sieht und ob er, wenn er sie sieht, so freundlich wäre, sie dann zu rufen, ob er ihr dann die Gelegenheit geben würde, ganz unsicher zu sprechen. Das ist was ganz anderes als unsere Position. Wir dürfen freimütig, nicht frech, sondern freimütig ins Heiligtum gehen, durchmarschieren und vor dem Hohepriester stehen und ihm unsere Sünden bekennen und ihn mit ihm reden. Mit ihm reden. Weil dieser heilige Hohepriester sich uns auch vorstellt als Freund. Das ist unglaublich, oder? Als Freund. Ich nenne euch nicht Sklaven, ich nenne euch Freunde. Denn alles, was ich vom Vater weiß, das habe ich euch mitgeteilt und das will ich euch auch wissen lassen. Ist doch fantastisch. Ist ganz anders als damals, hier in den Zeiten Samuels. Da konnte man nicht durchmarschieren. Da musste man vieles tun und da brauchte man einen menschlichen Mittler, einen Priester. Also keine Angst. Das ist ein schweres Kapitel, da werden Menschen von Gott gerichtet. Das könnte uns Angst machen, aber wir dürfen wissen, dass diese Zeit vorbei ist, dass wir einen ewigen Hohepriester haben, der uns heiß liebt, würde ich sagen, der für uns gestorben ist. Der aber genauso wie damals, Gott wartet genauso wie damals darauf, dass wir umkehren und Buße tun, wenn etwas schiefgegangen ist. Oder wenn wir ihn entheiligt haben, wenn wir Dinge getan haben, die voll waren von uns, wir dachten, dass wir sie für Gott taten, aber wir taten es eigentlich für uns. Kennt ihr das? Und wir haben vielleicht Lieder gesungen und während wir sangen an andere Dinge gedacht. Denke ich manchmal bei mir selbst, da habe ich ein Lied gesungen und denke ich nur, jetzt klapp mal das Buch zu, kannst du nachsagen, was du gesungen hast? Nicht immer. Kennt ihr das? Ich möchte euch in diesen Tagen am Ende eines Vortrags ein paar Fragen mitgeben. Könnt ihr gemeinsam darüber sprechen oder allein darüber nachdenken. Es ist so wichtig, dass Gottes Wort nicht nur gehört wird, sondern dass es landet und auch in unseren Herzen Wurzel schlägt und dass es umgesetzt wird. Also meine erste Frage, welche Menschen aus diesem Textabschnitt sind wir vielleicht ähnlich? Das können viele sein. Hanna kommt darin vor, Samuel kommt darin vor. Priester kommen darin vor, ein Vater kommt darin vor. Welche Menschen aus diesem Textabschnitt sind wir vielleicht ähnlich? Zweite Frage. Kenne ich das Gottesvertrauen der Hanna? Kenne ich ein solches Gottesvertrauen? Und wenn ja, wie zeigt sich das in meinem Alltag? Kenne ich das Gottesvertrauen einer Hanna? Und wenn ja, ist das sichtbar? In meinem Leben, in meinem Alltag? Da gehört eine Frage dazu. Was hindert sie vielleicht daran, Gott zu vertrauen? Was hindert uns vielleicht daran, Gott ganz zu vertrauen oder uns Gott ganz anzuvertrauen? Und die zweite Nebenfrage, wie kann Gottes Vertrauen wachsen? Was braucht es, dass ich mehr vertraue? Dass das göttliche Aber in meinem Leben größer wird als das menschliche Aber. Was braucht das? Nächste Frage. Nicht so schnell. Also die Hauptfrage war, kennen wir das Gottesvertrauen der Hanna? Wenn ja, wie zeigt sich das in unserem Alltag? Und dann Nebenfrage, was hindert uns eventuell daran, Gott ganz zu vertrauen? Und die andere Nebenfrage, wie kann mein Gottesvertrauen wachsen? Das hat mit dem Großen und mit dem Kleinen Aber zu tun. Wie kann das in meinem Leben geschehen, dass das göttliche Aber stärker wird als das menschliche Aber? Darf ich weiter? Ja. Sind wir solche, die Gott in unserem Alltag ehren? Heiligen. Sind wir solche, die in unserem Alltag Gott ehren? Wie zeigt sich das? Praktische Beispiele. Bin ich eine, die in meinem Alltag bewusst sich danach ausstreckt, Gott zu ehren? Wie zeigt sich das zum Beispiel in Entscheidungen, die ich ja oder nein treffe? Oder in meinem Handeln? Noch eine Frage. Wie wichtig sind mir Gottes Gebote in meinem Alltag? Da muss ich die Gebote vielleicht nochmal nachschlagen, aufschlagen und schauen, wie war das? Wie wichtig sind mir Gottes Gebote oder Vorschriften in meinem Alltag? Und für die, die Kinder haben, was für Eltern, was für Mütter sind wir? Ich finde das ein sehr ernstes Wort, das Gott dem Eli gesagt hat: Du ehrst deine Kinder mehr als mich. Und wir verstehen das, oder? Es gibt oft Dilemmas in Familien. Wie geht man damit um, wenn die Kinder nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen? Wenn gekichert wird beim Beten am Tisch, kommt vor, oder? Oder wenn man einfach weiterredet, wenn jemand sagt: Ich habe das zu Weihnachten erlebt in der eigenen Verwandtschaft. Die wissen, dass ich Christ bin, aber die sind es alle nicht. Und da hatte einer auf einmal die Idee: Fragen wir doch nur vor dem Essen zu beten, wäre doch schön. Das hat bestimmt was zu sagen zu Weihnachten. Und ich dachte fieberhaft nach, was kann ich sagen, das nicht kränkt, das einlädt. Und als ich dann zu beten begann, dann haben einige einfach weitergeredet. Das ist schwierig, weißt du? Wie kann man Gott mehr ehren als die eigene Familie? Was macht man, wenn die Kinder nicht mehr mitbeten wollen, wenn die nicht mehr in den Gottesdienst wollen? Was machen wir, wenn eine Tochter nach Hause kommt mit ihrem Freund und sagt: Ja, wir wollen in meinem Schlafzimmer gemeinsam übernachten, das ist bei ihm auch okay, bei ihm zu Hause. Und wenn nicht, dann komme ich einfach nicht mehr. Wie kann man Gott mehr ehren als seine Kinder? Wenn man doch auch Angst hat, die Kinder zu verlieren, oder? Soll man was sagen, wenn die ausschlafen wollen am Sonntag? Oder soll man nichts sagen? Wenn die fluchen, soll man sagen, nicht in meinem Haus? Oder soll man, naja, sage ich lieber nichts, ist eh schon so schwierig alles. Wie kann ich Gott in meinem Alltag ehren? Und wie ist das als Mutter, als Großmutter? Jetzt wird es schwierig, oder? Jetzt wird es schwierig. Und natürlich ist es bei Eli extrem gewesen. Aber bei Gott ist es leider so, dass es keine größeren und kleineren Sachen gibt. Sünde ist Sünde. Und unheilig handeln ist unheilig handeln. Hier war das extrem. Und Gott sagt: Eli, du ehrst deine Kinder mehr, als du mich ehrst. Das ist ein hartes Wort. Da haben wir genug Gesprächsstoff für heute, oder? Oh. Die Bibel ist ein sehr praktisches Wort. Und wir sind dazu gerufen, um Gott zu dienen und um als Heilige zu leben. So werden wir auch im Neuen Testament genannt. Paulus schreibt seine Briefe an die Heilige in Philippi oder an die Heilige in Thessaloniki. Nee, die waren doch nicht heilig. Ja, in Gottes Augen waren die heilig, während die dabei waren, heilig zu werden. Das ist eigentlich genauso, als wenn eine Frau ein Kind bekommt und ein Mann, eine Frau. An dem Tag sind sie Vater und Mutter. Das ist ihr Status. Jetzt müssen sie ihr ganzes Leben lang üben, es zu sein, oder? Man lernt es, Mutter zu sein, man lernt es, Vater zu sein, oder? Das kann man nicht so. Aber sie sind es. Und wir sind an dem Tag, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Gottes Kinder geworden sind, sind wir in Gottes Augen Heiligen. Und jetzt haben wir uns danach auszustrecken, unser Leben lang, und es immer mehr zu werden. Aber Gott sieht uns als Heilige. Das finde ich toll. Aber da sind alle möglichen Sachen wichtig. Auch eben das hier: Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich damit um, wenn sie nicht mehr glauben wollen? Und wenn sie das Ganze lächerlich machen? Schwierig. Aber meine Kinder wollen nicht mit Aber, ja, Aber, das göttliche Aber. Und Gott will mit einer jeden von uns sich auf den Weg machen. Hat was mit uns vor, genauso wie er es mit Samuel vorhatte. Und ob wir jetzt jung oder alt sind. Wir dürfen Menschen sein, die uns danach ausstrecken, dass Gottes Werk in unserem Leben Gestalt annehmen kann, dass das wird, ob jung oder alt. Gott will uns segnen, aber er will uns auch zum Segen setzen. Er will uns einsetzen, wie er Hannah eingesetzt hat und Elkanah, Samuel. Er sucht Menschen, die sagen, Herr, hier hast du mein Herz. Hier hast du mein Herz. Hier hast du meine Wünsche. Hier hast du alles, was ich bin. Ich möchte vor dir hinknien und sagen, hier bin ich. Und jetzt zeige du, was du mit mir vorhast. Und ich denke, diese Woche darf dazu beitragen, dass wir das besser verstehen, dass wir weiterkommen, aber vor allem, dass Gott mit uns weiterkommt. Aber das braucht dieses Hier bin ich. Und darum haben wir in den Tagen auch Momente der Stille und Gelegenheit, miteinander zu reden und uns auch vielleicht mal zu befragen, wie ist das bei dir? Über diese ganz praktische Sachen, wie gehst du damit um, wenn ein Kind nichts mehr von Gott wissen will, oder? Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken für dein Wort, das so praktisch ist, wo wir uns so wiedererkennen. Aber heute, Herr, stehen wir vor dir und sind wir auch, uns auch deine Heiligkeit wieder ganz bewusst. Wir können nicht einfach so leben, wie wir das für gut halten. Es darf nicht sein, dass wir auf deine Gebote pfeifen. Und wir müssen erkennen, dass es immer wieder so ist, dass wir denken, dass wir dir dienen, aber dass wir eigentlich uns selbst dienen. Und ich möchte dich bitten, Herr, öffne unser Ohr, öffne unsere Augen, damit wir entdecken, sehen und hören, was du uns persönlich in diesen Tagen sagen willst. Und wir danken dir, dass du unter uns bist. Wir danken dir dafür, dass du erreichbar bist, dass wir einfach zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und dass dein Ohr für uns offen ist, dass deine Augen uns sehen. Dafür danke ich dir. Amen.